Guten Morgen, es ist Samstag, der 16. August 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast von denen, die im Interesse der Allgemeinheit jederzeit verhaftet werden können. Den Podcast für alle, die übelst Bock auf geile Sachen haben. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch meine beiden Bitten habe ich hier schon mal gedroppt. Einerseits nämlich die um den kleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Solltet ihr also auf YouTube oder anderen Zensurplattformen entsprechend belästigt werden, dann nicht auf unser Geheiß und mit nur ganz wenig Beteiligung zu unseren Gunsten. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und wenn ihr mit eurer Spende zugleich dem Regime den Mittelfinger zeigen möchtet, ohne dass euch seine Schergen dafür irgendwie belangen können, dann folgt bitte Nummer 2. Spendet doch gern eure Kryptos per Nackter Mark. Nackter Mark ist unser neuer Spendencoin für freie Medien, mit dem auch völlige Anfänger den Einstieg in die Kryptowelt finden. Über paulbrandenburg.com/spende kommt ihr bei Interesse zu unserer entsprechenden Anleitung. Bevor wir nun endlich in unsere heutige Runde starten, ein besonderer Hinweis. Am Ende der Sendung gibt es noch einen Tipp für euch. Also bleibt dran und springt gefälligst nicht vor. Damit zu meinen heutigen Gästen aus Mallorca. Endlich wieder im Haus ist der Philosoph, Rechtsanwalt und Podcaster Alexander Christ und aus Österreich die Frau, die jeden Sommer zum heißesten aller Zeiten macht. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch hier beide.
Hallo.
Okay, hi.
Ja, wir sprachen ja schon über Temperaturen und das tatsächlich nicht, weil wir nichts anderes hatten, aber es hört ja nicht auf, oder? Es hört ja wirklich nicht auf. Sie geben nicht auf. Ich weiß nicht, ob ihr es auch verfolgt, aber es kommen immer noch die Hinweise darauf, dass es der heißeste Regensommer aller Zeiten ist und dass jeder, der das Gegenteil behauptet, eigentlich bezahlter Agent und Putin-Troll ist und man es irgendwie umrechnen muss. Wird das je enden? Hören die je auf mit dieser menschengemachten Klimalüge, Alexander? Oder versandet die irgendwann? Oder fällt die dann erst, wenn wirklich Handschellen klicken bei Ursula von der Leyen? Ich wundere mich wirklich. Sie halten daran fest. Hm.
Also wir haben ja Sommerzeit und da ist ja Hitze wahrscheinlich ja normal. Auf der anderen Seite habe ich ja neulich gelesen, wir haben einen asymptomatischen Höllensommer. Der äußert sich eben in manchen Regionen der Welt dann doch mit viel, viel Niederschlag. Und auch das lässt sich erklären, was mir dann am Ende halt zeigt, dass jede Lüge, jede Story, jedes Narrativ sich irgendwie erklären lässt, wenn man es denn nur will. Und das wollen halt die. Wer sind die? Keine Ahnung. Inzwischen habe ich auch das Interesse dran verloren, wer die im Einzelnen sind. Das interessiert mich tatsächlich, das interessiert mich wirklich nicht mehr. Aber was mich nach wie vor interessiert, teilweise zwar noch erheitert, aber zunehmend befremdet und beunruhigt, ist die Wildheit der Storys, die hier jeden Tag durch irgendein Dorf getrieben werden. Und es gibt tatsächlich inzwischen nichts mehr, was es nicht geben könnte und was nicht erklärt werden kann.
Du meinst speziell jetzt auf Temperaturen bezogen und Wetter, oder?
Auf alles. Ich meine das tatsächlich auf alles bezogen, lieber Paul. Also ich glaube, wir machen einen großen Fehler, wenn wir uns, und das machen wir natürlich alle, wir machen das ja auch, wir drei, immer auf einzelne Themen stürzen und sagen, jetzt müssen wir dazu was sagen, jetzt müssen wir was zum Thema Klima sagen. Und dann in einem halben Jahr müssen wir wieder was zur nächsten Infektionswelle sagen und dann müssen wir irgendwas zu einem neuen Weltkonflikt sagen. Ich glaube, wir machen einen Fehler. Wir übersehen das alles überschreitende Muster. Und das ist tatsächlich immer das Gleiche. Wir sollen allesamt in eine tief umgreifende Verwirrung gestürzt werden, in der wir nichts mehr verstehen, uns auch selber nichts mehr erklären können. Dafür haben wir dann andere, die das dann machen, die sagen uns, dass der Sommer ganz schlimm ist, auch wenn es viel regnet und so weiter. Also du kannst ja als Normalbürger eigentlich nichts mehr so schnell und einfach erklären, wie das vielleicht, also jedenfalls in meiner Welt, früher mal der Fall war.
Stimme ich zu, aber Milena, ich glaube ja, ich bilde mir ja fast ein, dass wir uns ja eigentlich nicht verwirren lassen, wenn wir eben genau auf die konkreten Punkte gucken. Also du hast völlig recht, Alexander. Ja. Aber ich denke, man kann den Wahnsinn ja nur, man muss ihn immer wieder konkret festmachen an ganz banalen Alltagsdingen, als wirklich als Messstein ja auch, ne, um so als Nagel in der Wand. Und diese Klimaklamotte, Melinda, die hört ja wirklich nicht auf. Also meine Theorie ist jetzt, die endet wirklich erst mit dem Regime. Die werden niemals von dem Ding abrücken, egal wie absurd das ist und wie lächerlich sie sich machen.
Nein, nein, es funktioniert ja auch. Auch wenn wir das belächeln oder so, die CO2-Steuer wird dauernd erhöht und solche Sachen. Darum geht es ja in Wirklichkeit. Es geht ja darum, dass man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Mhm. Aber ich wollte auch kurz antworten auf Alexander. Du hast natürlich recht. Man muss es generell sehen. Bei Corona fingen sie an, uns zu verwirren mit asymptomatischen Krankheiten, ja, wo das Wesen einer Krankheit ja in Symptomen besteht und so weiter und so fort. Ja, oder Corona hat die Grippe verdrängt und all so ein Unsinn. Ja, jeder Unsinn soll uns eingeredet werden seither, aber wir thematisieren das auch. Wir ordnen das schon immer wieder ein. Hm. Aber natürlich müssen wir auch immer die neuen Beispiele dazu auch bringen. Ja, und damit die Leute das auch erkennen, dieses wiederkehrende System. Also, aber es ist nicht so, dass wir dauernd irgendeinen den Fehler machen, nur die Einzelergebnisse an einzelnen Dinge zu sehen. Das tun wir eigentlich nicht. Ich merke, du hörst nicht dauernd unseren Podcast.
Also, ohne Vorwurf. Den Vorwurf nehme ich jetzt gerne, aber antworte gleich drauf. Und ich habe das natürlich nicht ganz ernst gemeint, dass das ein Fehler ist. Ich mache das selber ja auch. Ihr wisst ja, ich habe mich bei Corona auch sehr
mit
den Einzelheiten befasst. Und also ich befasse mich ja selber auch gerne mit den Einzelheiten und gehe in die Themen rein. Also ich wollte dem jetzt nicht einen Riegel vorschieben und sagen, das dürfen wir nicht mehr machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir das übergeordnete Muster sehen müssen. Und jetzt lass mich aber doch nochmal ganz schnell was dazu sagen. Wenn man das jetzt macht beim Thema Klima, dann auch da habe ich das natürlich gemacht. Ich bin dem Fehler, in Anführungszeichen, wie ich es vorher genannt habe, selber verfallen, habe da tief reingeguckt und relativ schnell bin ich auf sehr einfache Antworten gekommen, die mir jetzt natürlich um die Ohren fliegen werden bei Leuten, die das komplett anders sehen, wie zum Beispiel meine älteste Tochter, die sagt, natürlich verändert sich das Wetter, das sehen wir doch alle.
Ist ja auch so.
Ich habe dann geantwortet, ja, es verändert sich immer, es hat sich immer schon verändert. Ich habe dann gesagt, ich glaube, unser Horizont ist zu gering. Wir betrachten halt das eigene Leben bei fast allem, was wir so machen und vielleicht noch 100 Jahre vorher und nachher. Viel mehr schafft man gar nicht. Und wenn wir das tun, und das kann man beim Klima halt nicht machen, dann sind wir eigentlich schon auf der falschen Spur und dann kann man natürlich ganz schnell behaupten, jetzt ist hier eine Riesenkatastrophe im Gang. Ja.
Vor allem das Klima 100 Jahre im Voraus zu betrachten, ist ausgesprochen schwierig. Wie bei jedem Thema ist ja schon die Prognose für den nächsten Tag ganz heikel.
So ist es. Das passiert halt, wenn man sich einen Philosophen in die Sendung einlädt, da bekommt man sehr grundsätzlich Antworten. Ich stimme dem zu, Alexander, aber ich halte es da mehr mit dem von mir sehr geschätzten Möbeldesigner Charles Eames, der mit seiner Frau zusammen die bentleyischsten Dinge gemacht hat. Der sagte sehr treffend, the details are not the details, they make the design. Mhm. Und in diesem Sinne kümmern wir uns um die Details, die machen nämlich das Gesamtbild aus und das ist nun auch diese Woche wieder ein Thema, für das ein Philosoph besser wahrscheinlich geeignet ist als kaum ein anderer. Denn der Krieg bestimmt ja nun die wichtigsten Headlines immer jeder Woche. Es sagte ein sehr bodenständiger Mensch, aus meiner Sicht sehr treffend und sehr brillant. Die Amerikaner werden die Rohstoffe bekommen als Deal, die Russen werden Land und Gebiete bekommen und Deutschland wird die Rechnung bekommen. Das sagte Tino Chrupalla, Co-Vorsitzender der AfD, im ZDF-Sommerinterview. Diesmal ohne Schmähgesänge, die die ARD oder ZDF im Hintergrund reinmischten. Er konnte es einfach so sagen. Im vorausschauenden war abwarten dessen, was da in Alaska verhandelt wird, von dem wir auch nicht wissen, was es ist zu diesem Zeitpunkt, da wir hier sprechen. Aber Trump und Putin sitzen zusammen auf einer amerikanischen Militärbasis in Alaska und wollen über Europa entscheiden, so wie es in der Geschichte Europas immer wieder der Fall war, dass Europa selbst nicht am Tisch sitzt. Die Bild vermeldet im Voraus, Merz und Zelensky stellen 5 Bedingungen für die weiteren Verhandlungen. Die Ukraine müsse am Tisch sitzen, der Waffenstillstand soll von Anfang an stehen. Gebietsabtretungen können faktisch sein, aber rechtlich werden sie nie anerkannt. Es brauche robuste Sicherheitsgarantien und. Ja, Milena, Fritze BlackRock und Zelensky, die Nase, stellen Bedingungen tausende Kilometer weit weg. Interessieren sich Trump und oder Putin für das, was beide da so faseln?
Nein, nicht wirklich. Also ich denke, dieser kleine Märzgipfel, wie ich ihn nenne, der war in erster Linie ein Versuch, das Image dieses strauchelnden Kanzlers aufzupolieren. Ja? Und das wird ja auch dementsprechend von CDU und Altmedien abgefeiert, nach dem Motto, der Trump-Flüsterer oder wir sind wieder wer. Ja, also wir sind wieder wer, yeah. Ich denke, dass sich Trump natürlich anhört, was Europa und Zelensky zu sagen haben, aber dass Merz den US-Präsidenten direkt beeinflusst, das das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Und was ja auch schon ziemlich komisch ist, das ist diese Hysterie vor diesem Gipfel, vor allem in Deutschland, ja. Und was mir aufgefallen ist diese Woche in dieser wirklich hysterischen Stimmung, dass hierzulande inzwischen jeder schwindlige Volontär glaubt, klüger zu sein als Donald Trump, ja. Der wird ja bei uns als Volldepp dargestellt. Ich meine, welcher Volldepp würde es schaffen, gegen große Teile des Establishments zweimal US-Präsident zu werden? Darüber sollte man nachdenken. Und auch darüber, dass Trump im Grunde, man muss das ja alles nicht mögen, aber er ist der Mann der Stunde in allen Bereichen, weltweit, ja. Ob es den Deutschen passt oder nicht, ja. Das ist so, als wir sind wie die kleine Ameise, die da unten kratzt und auch mal zupiekst. Das interessiert am Ende keine Sau, ja. Da heißt, geht einmal draufgetreten. Und ich rate den Kollegen kurz mal zum Nachdenken. Und auch diese überzogenen Erwartungen, völlig unrealistisch. Also Friedensverhandlungen sind immer ein Marathon. Sie fangen halt irgendwann mal an. Da treffen sich dann Menschen und sprechen miteinander. Und die Friedensverhandlungen gehen dann weiter oder auch erstmal nicht. Und dann erst wieder im Hintergrund. Und dann geht's wieder weiter. Und ich bin sicher, egal was bei diesem Gipfel rauskommt, für die deutsche Presse wird es falsch sein. Ja? Und zum Totlachen übrigens, der russische Außenminister Lavrov, der hat ja seinen sehr eigenen Humor. Und der ist mit einem USSR, also UdSSR-Sweatshirt in Alaska angereist, ja. Und das Netz ist in Schnappatmung und ich könnte mich kaputt lachen.
Ja gut, Humor bewahren, das ist oft die einzige Möglichkeit, die man da hat. Aber tatsächlich, Alexander, es klafft ja eine gewisse Fallhöhe zwischen dem Auftreten der Herren Merz und Zelensky und ihrer Bedeutung auf der Weltbühne. Insgesamt ist es ja doch wenig lustig, wenn man hinschaut, wie weit Europa sich eigentlich in eigenen Sachen komplett vom Spielfeld genommen hat. Es gibt keine relevante Vertretung Europas aktuell bei dieser Diskussion. Macron scheint außenpolitisch ja völlig gelähmt. Ich meine, der Mann, der sich völlig ins Abseits geschossen hat, zuletzt mit der Anerkennung Palästinas, ja wahrscheinlich auch bei Trump nicht unbedingt an Bedeutung gewonnen hat, ohnehin bei angespannten Verhältnissen. Europa schaut jetzt zu, wie über Europa befunden wird. Und ja, was dabei rauskommt, ist offen.
Ja, das Schöne ist ja, es gibt dann immer sehr schnell ja auch eine passende Videosequenz, die einen netten Kommentar von Donald Trump zu diesem oder jenem Thema zeigt und die geht dann um die Welt. Zu dem Thema Macron hat Trump ja auch gesagt, also ist ein netter Kerl, aber komplett unbedeutend. Und das fand ich sehr treffend und sehr bezeichnend und das kann man, glaube ich, jetzt auch auf diese Situation mit dem Bundeskanzlerdarsteller Friedrich Merz und Herrn Zelensky anwenden. Das sind eben auch zwei Menschen, die überhaupt keine Rolle spielen in diesem Konflikt. Und das ist, glaube ich, nichts Neues, sondern das wurde ja schon lange deutlich, dass Zelensky eine Rolle spielt, die ihm zugedacht worden ist. Und ich glaube auch, dass alle Politiker, die hier in Europa was zu diesem Thema sagen, egal auf welcher Ebene, nur die Rolle spielen, die ihnen zugedacht ist. Und das ist es dann auch. Und ich würde sagen, also dem Herrn Kupala kann man in seinem Eingangszitat, das du zitiert hast, recht geben. Aber auch die AfD spielt hier nur eine Rolle. Ich glaube tatsächlich, dass alles, was zu diesem Thema Ukraine-Krieg von irgendjemand gesagt wird, da müssen ganz viele Farbscheiben, die da davor gelegt worden sind, um ein bestimmtes Bild abzugeben, entfernt werden, dass man wirklich dahinter sieht. Tatsächlich ist das Ganze ein inakzeptabler Krieg, der auf Kosten von wirklich armen Menschen geführt wird, die dort sterben nach wie vor. Und es geht um nichts anderes als um Wirtschaftsinteressen. Es ist komplett inakzeptabel und es gibt eigentlich überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als jetzt endlich in irgendwelche Friedensverhandlungen einzusteigen, egal wodurch die getriggert oder ausgelöst sind. Es ist mir wirklich völlig egal, Hauptsache es endet bald.
Ja, und was du über diesen Krieg gesagt hast, gilt übrigens für alle Kriege und für alle Zeiten. Ja.
Absolut.
So das ist wohl so. Ich fürchte, dass Herr Chrupalla dort Recht behalten wird, wie in vielen anderen Dingen auch. Am Ende werden die Deutschen bezahlen, die Amerikaner kriegen ihre Rohstoffe und die Russen haben das Land bereits, was sie da wollen. Und dann werden diese Ostgebiete der Ukraine wohl behalten. Das ist ja auch das, was wir schlimmen Schwurbler von Anfang an sagten, weil es schlichtweg, wenn man es mit Hausverstand anschaut, die wahrscheinlichste Lösung ist und hat wenig mit höherer Einsicht zu tun. In diesem Sinne schauen wir uns das an, stellen fest, dass dieser Herr Merz, so international lächerlich, wie er sich gemacht hat, so innen, so national auch auf wackeligen Beinen steht. Denn eine andere oder die andere große Krise, die hat er sich ja zu eigen gemacht und hat sie zu seiner gemacht. Die Jürgen Freiheit schreibt, nach nicht einmal 100 Tagen, die am Donnerstag vollgemacht werden, steckt die schwarz-rote Koalition in einer schweren Krise. Laut einer Forsa-Umfrage ist die AfD inzwischen stärkste Partei. Vor diesem Hintergrund rief Bundeskanzler Merz am Dienstagabend überraschend enge Vertraute aus der CDU-Spitze ins Kanzleramt. Was die Junge Freiheit hier nicht erwähnt, schreibt sie in einem anderen Artikel. Dort sagt sie, die Kehrtwende von Bundeskanzler Friedrich Merz in der Israel-Politik hat nicht nur in den Reihen der Union für Verstimmung gesorgt, sondern offenbar auch innerhalb der AfD. Die Fraktionsspitze im Bundestag, Beatrix von Storch, sprach in einem Beitrag auf X von einem Kanzler, der Zitat von der Brandmauer eingesperrt und an die 13% in den Umfragen SPD gekettet sei. Diese könne mit ihm machen, was sie wolle. Ihr Fazit, Merz hat fertig. Inhaltlich hatte zuvor allerdings AfD-Co-Chef Tino Chrupalla die Entscheidung von Merz, einen teilweise Rüstungsstopp gegen Israel zu verhängen, unterstützt. Also in der Causa Gaza hat ja, lieber Alexander, Friedrich Merz sich nun drängen lassen, wie es aussieht, von Klingbeil infolge der Borsius-Gerstorff-Fehlschlags, wo die CDU ja nicht mitwählen wollte, sich drängen lassen, diese Entscheidung zu treffen. Das sieht die CDU-CSU nicht gern. Es scheint so zu sein, dass Merz das getroffen hat, diese Entscheidung, ohne seine Co-Chefs und Unterstützer dort zu fragen. Und seitdem scheint er zu wackeln. Wird ihm das auf die Füße fallen?
Also erstmal könnte man ja sagen, da hat er alles richtig gemacht, könnte man vorschnell sagen. Jetzt muss ich, du hast es ja schon bemerkt, ich muss jetzt auch da wieder eine grundsätzliche Bemerkung machen, es tut mir leid.
Dazu bist du doch da, oder?
da müsst ihr jetzt beide durch, liebe Milena. Nein, also Israel-Gaza ist ein schwieriges Thema und ich glaube, dass man da nicht vorschnell antworten kann. Also erstmal wird ihm das auf die Füße fallen, um deine Frage zu beantworten, weil große Teile der Union und auch anderer politischer Lager unverbrüchlich, könnte man sagen, zu allem steht, was Israel und deren Regierungen so treiben. Und das sehen wir auch in Amerika eben recht deutlich als Strömung. Auch bei Trump könnte man das erkennen. Und gleichzeitig bleibt einem ja nichts anderes übrig, wenn man sich mit diesem Konflikt etwas intensiver befasst. Ich habe das lange Jahre nicht gemacht, jetzt habe ich das aber sehr intensiv gemacht in den letzten Monaten und mal ganz viel nachgelesen und recherchiert zu dem Thema. Wenn man sich also das anschaut, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als festzustellen, dass bei allem Abzug von etwaigen Hamas-Propagandamaßnahmen dort unschuldige Kinder sterben, unschuldige Menschen sterben. Also wenn nur ein Bruchteil der Videos richtig ist und nicht verfälschte Propaganda ist, dann ist das ein geplanter und vorbereiteter Völkermord. Und ich glaube, dass diese gegenwärtige Regierung in Israels, dass die, wenn man auch da die Quellen richtig nachliest, das Ganze angekündigt und ja vorbereitet hat. Ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Spekulationen, Mutmaßungen näher eingehen. Auch dazu könnte man wahrscheinlich eine ganze Sendung füllen. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Friedrich Merz sich bei seiner Entscheidung von all dem hat leiten lassen. Und das mache ich ihm jetzt wieder zum Vorwurf. Wenn er jetzt sich hingestellt hätte und gesagt hätte, wir haben uns die Quellen angeguckt, wir haben entsprechende gesicherte Informationen zu diesem und jenem und wir können das nicht mehr unterstützen, dann okay. Aber das habe ich so nicht von ihm gehört, sondern ich glaube tatsächlich, Paul, es war eine taktische Entscheidung, er hat da einem Drängen nachgegeben, es wird ihm auf die Füße fallen und deshalb ist es wiederum eine ganz unehrliche, scheinheilige Entscheidung, die eben nicht den Punkt bringt, der eigentlich gebracht werden muss. Es ist ein Völkermord, hier soll eine langfristige, wenn nicht dauerhafte Veränderung der Landkarte hergestellt werden und dem Also das, ich finde das absolut verwerflich und unfassbar, was die Welt sich hier bieten lässt.
Tja, Milena, Tino Chrupalla hat ja im ZDF-Interview dann auch weiter gesagt, dass in vielem, was wir gerade in Gaza sehen, was die Versorgung von Zivilisten angeht, was die hungernden Kinder angeht, was die Tötung von Kindern angeht, muss man davon sprechen, dass vor Ort Verbrechen stattfinden. Diese müssten gesühnt werden. Also es gibt durchaus, sehen wir ja auch an Alexander hier, viel Unterstützung für die inhaltliche Entscheidung von Friedrich Merz.
Ja, aber wie gesagt, aus welchen Gründen hat er sie getroffen? Ich glaube auch, dass du da recht, dass du da richtig liegst, und wir wissen auch nicht, wie lange diese Entscheidung hält oder aufgeweicht wird, ja. Ja, diese Situation in Gaza besprechen wir ja im Grunde in jeder Sendung oder diese, oder die Motivation Israels auch dazu. Es ist natürlich immer schwierig, das von außen zu beobachten. Herr Alexander hat es ja auch richtig gesagt. Man muss vorsichtig sein. Man kann nicht sich auf eine Seite werfen und dann alle Propaganda, die von dieser Seite kommt, für bare Münze halten. Also das gilt ja nun für alle Seiten. Insofern bin ich da vorsichtig. Aber dass dort Menschen sterben, dass dort im großen Stil getötet wird, ja, und unter dem Vorwand, auch den letzten Hamas-Kämpfer irgendwo unterm Stein rauszuholen, das ist ja auch Unsinn. Und wie wir letzte Woche besprochen haben, dagegen wehren sich ja auch sehr viele prominente Menschen in Israel. Es gibt ja sehr viele prominente und auch ehemalige Militärs.
600, die diesen Brief unterschrieben haben.
Genau, und es gibt auch welche, ja genau, und es gibt sogar prominente Ex-Politiker, die von Völkermord sprechen. Ja. Hm. Also auch Israel ist in dieser Frage extrem gespalten, ja.
Und absolut. Also ich habe, wenn ich das kurz einfügen darf an der Stelle, ich habe vor ein paar Tagen auf X Twitter gepostet, dass sich jetzt auch der wirklich sehr bekannte israelische Schriftsteller David Grossmann ganz klar geäußert hat und davon spricht, dass es nicht anders als ein Völkermord genannt werden kann, was da stattfindet.
Ja, also sie wollen wohl ein fait accompli schaffen, also sie wollen Fakten dort schaffen und einen eigenen Staat, Gaza auf jeden Fall, also Palästinenserstaat auf jeden Fall verhindern. Die Regierung Netanyahu möchte dieses Problem lösen, und da sitzen ja auch, sagen wir mal, für solche Forderungen die richtigen Leute drin, die sich selber Faschisten nennen und auch schon die Vorschläge gehabt haben, gleich eine Atombombe auf Gaza zu werfen. Also ja, also ich bin sowieso überhaupt kein Freund von unverbrüchlich zu jemandem stehen, egal was er tut. Ja, ja. Also gerade als Freund ist man immer aufgefordert zu sagen, hör mal zu, ich glaube, hier machst du große Scheiße. Ja, also das ist Freundschaft. Freundschaft ist nicht unterwürfig, alles zu tun, was der andere möchte. Das möchte ich auch nochmal sagen.
Ja, in der Tat. Und so scheint es auch zu sein, dass das Problem sich auswächst, aus Sicht Israels auf jeden Fall. Der Tagesspiegel berichtet, der Druck auf Israel wächst wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen. Nach Frankreich und Kanada will nun auch Australien einen Staat Palästina anerkennen. Israel nennt das beschämend. Und das dürfte auch Donald Trump im Weiteren beschäftigen und auch nicht gerade dazu beitragen, dass Friedrich Merz einen besseren Stand bei ihm hat. Schauen wir, was ihm das innenpolitisch bringt oder auch nicht. Wir werden es die Tage erleben. Wir wissen jedenfalls, dass EU-intern die Kritikfähigkeit, will ich es mal nennen, von Friedrich Merz und seinesgleichen doch fortwährend abnimmt. Wir haben letzte Woche darüber berichtet, dass ein Video kursierte im Netz, das bereits, ich glaube, im letzten November aufgezeichnet wurde, von einer Ursula von der Leyen, die in Finnland eine Rede hielt, eine Demonstration oder eine Rallye dort anführte und von einem Protestierer gestellt wurde, dem sie dann zurief, wenn sie das hier in Moskau machen würden, dann wären sie in 2 Minuten im Gefängnis. Während sie das rief, wurde dieser Mann von der Polizei abgeführt, und jetzt aktuell hat er offensichtlich dafür auch seinen Prozess erhalten. Armando Mema heißt der Mann und hat auf X gepostet: Ich wurde dafür verhaftet, Ursula von der Leyen zu kritisieren und friedlich gegen sie zu demonstrieren. Was für ein Witz. Das Gericht hat mich nun schuldig gesprochen. Schuldig wohl des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, den ich nicht begangen habe. Free speech is disappearing under our eyes in Europe, sagt er. Und in einem Videostatement nach der Gerichtsverhandlung führte er dann aus, die Polizistin, die als Zeugin für den Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgerufen wurde, sagte dann aus, er habe wohl Widerstand begangen, aber sie könne sich nicht erinnern, wie er den begangen hat. Aber sie war sicher, er habe Widerstand begangen. Ja, willkommen toll. Im freien Europa, ihr Lieben.
Ja, ich meine, es ist ja überall in Europa dasselbe. Und das Problem ist, sowas kriegt man nie wieder eingefangen und zurückgedreht. Selbst wenn die Politik dann wechselt, weil solche Machtinstrumente werden dann genauso eingesetzt werden. Also die Abschaffung der Meinungsfreiheit, diese Machtinstrumente, jemanden einfach mitzunehmen, ja, und mit einer, naja, einer Justiz, die nicht mehr Recht spricht, sondern politisch agiert. Das wird man nie wieder eingefangen bekommen. Und auch wenn einmal Überwachungssoftware als normal eingesetzt wird, wie zum Beispiel jetzt bei diesem Medienfreiheitsgesetz, über das wir wahrscheinlich noch kurz reden.
Schon
ja.
Name.
Ja, 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 ganz genau. Da wird jetzt Überwachungssoftware eingesetzt. Ja. Ja. Das wird ja nie wieder abgeschafft. Also die wird ja höchstens verfeinert. Hm. Und ich bin sicher, Meinungsfreiheit ist für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit tot.
Ja. Mal schauen. Sicher ist auf jeden Fall, lieber Alexander, also die Bundesregierung verwehrt sich. Sie verwehrt sich also nach Kräften gegen Vorwürfe in diese Richtung. Die staatliche Tagesschau berichtet, die Bundesregierung hat einen Bericht des US-Außenministeriums widersprochen, der in Deutschland eine eingeschränkte Meinungsfreiheit sieht. Es findet hier in Deutschland keine Zensur statt, betonte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer. Wir haben in Deutschland ein sehr hohes Maß an Meinungsfreiheit und das werden wir auch in jeder Form weiter verteidigen, so der Unionsfraktionschef und frühere Gesundheitsminister Jens Spahn. Jeder kann in Deutschland sagen, was er denkt. Das ist ein freies Land, versicherte er bei Welt. Alexander, care to comment?
Ja. Ausgerechnet Jens Spahn, könnte man sagen. Ne? Also der sollte wirklich einer der Ersten darüber schweigen. Nein, also Meinungsfreiheit ist das Recht, anderen sagen zu können, was sie nicht hören wollen, ohne dafür irgendwelche Repressalien hinnehmen zu müssen. Das kann man ganz klar sagen. Und zwar, da spielt es überhaupt gar keine Rolle, welche Repressalien und dass es welche gibt in Deutschland. Das haben wir alle erlebt.
Michael Ballweg.
Und ja, da brauchen wir gar nicht dahin greifen. Das war vielleicht sogar erwartbar, weil das einfach für den Staat zu gefährlich wurde. Der Erfolg war zu groß und da musste etwas dagegen getan werden.
Ja, aber das entschuldigt sich ja nicht,
ich denke
oder?
An die Nein, absolut nicht. Nee, aber ich denke in erster Linie an viele kleine Beispiele. Ich habe mich ja mit vielen Fällen der wirklich ausgeübten Meinungsunterdrückung aus rechtlicher Sicht beschäftigen müssen während dieser Zeit. Und ich kann also ganz sicher bestätigen, dass es in Deutschland eindeutige Einschränkungen der Meinungsfreiheit gibt. Jetzt müssen wir aber insofern, Milena, da wollte ich nochmal auf dich zu sprechen kommen. Da müssen wir an einer Stelle, müssen wir glaube ich nochmal aufpassen, wenn wir jetzt den Begriff der Meinungsfreiheit verteidigen, machen wir, glaube ich, auf jeden Fall das Richtige. Allerdings, dieser Widerstand gegen die Staatsgewalt, der hat so ein bisschen in sich und das ist halt oft ein Mittel mit fadenscheinigen Begründungen. Teilweise können sich dann die beteiligten Polizisten gar nicht mehr daran erinnern, was da so genau passiert ist. Haben wir in Deutschland auch ganz oft erlebt in entsprechenden Gerichtsverfahren.
Ja, ich darf den Fall Sattelmeier einwerfen, wo selbst einem Anwalt, dem Strafverteidiger Sattelmeier vorgeworfen wurde, er hätte Widerstand geleistet und das
Widerstand
war nachweislich nicht der Fall.
Ja.
Ein Video bewies, dass die Polizei lügt. Ja.
Aber was wolltest du mir sagen, Alexander?
Genau, ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, wenn du jetzt weggetragen wirst aus irgendeiner Szene, das kann, ich weiß ja nicht genau, was diesem Journalisten, von dem wir eingangs gesprochen haben, was dem passiert ist, kenne den Fall jetzt nicht im Detail, aber wenn der beispielsweise aus der Versammlung mit Ursula von der Leyen rausgetragen worden ist und dann nur ganz leicht mit dem linken Zeh gewackelt hat, dann könnte das aus Sicht der Beamtin ja schon ein Widerstand gegen die Staatsgewalt gewesen sein, weil er hätte sie damit ja verletzen können mit diesem Wackeln mit dem linken Zeh. Also solche Begründungen haben wir da ja gehört, ja, da hat er jemand den Fuß bewegt und dann war es Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und ich wollte nur sagen, jetzt bin ich tatsächlich vollständig deiner Meinung. Spätestens hier hast du mich überzeugt, wir müssen auf die Details schauen. Wir müssen uns also wirklich genau den Fall anschauen. Was ist Widerstand gegen die Staatsgewalt? War es das in diesem Fall wirklich? Ungeachtet dessen ist die Meinungsfreiheit aber trotzdem uneinschränkbar. Die darf nicht eingeschränkt werden.
Ne? Ich halte den Widerstand gegen die Staatsgewalt in diesem Fall für kein Argument, einfach weil der Mann schon mal festgenommen wurde, nur weil er von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, seine Meinung zu äußern. Ja. Verstehst du?
Genau.
Wenn darum geht es
so
doch.
War, dann ist absolut. Ja, wenn
der,
das so der war,
Standort,
dann geht das eben nicht.
Der stand dort und hat Ursula von der Leyen etwas zugerufen. That's it.
Ja, ich habe das Video nicht gesehen. Wenn es das
schau's
war,
dir an.
Dann,
ja,
ja.
Das ist leicht zu finden.
Wir sollten uns tatsächlich immer alles anschauen. Das ist absolut richtig.
Da müssen
wir
auf die Details. Hab ich doch gesagt.
Das wollte ich nur damit sagen.
Da hast du ja völlig recht. Und in der Tat, das Video ist instruktiv. Und wie du ja auch schon sagtest.
Aber übrigens, ich muss ganz kurz noch was zu, bevor wir den Spahn verlassen, ja, der gesagt hat, jeder kann in Deutschland sagen, was er denkt. Dazu schrieb ein User auf X: Jeder Pilz ist essbar. Treffer in 4 Worten. Den wollte ich euch nicht vorenthalten.
Okay, den Hinweis, Alexander, von dir, den halte ich für sehr wertvoll. Und der ist ja, da können sich die Menschen, die nicht betroffen sind, immer schwerlich vorstellen, wie leicht dieses Argument Widerstand gegen die Staatsgewalt missbraucht wird von den Staatsterroristen, ja, um irgendeine Straftat zu konstruieren. Das hat eben Dirk Sattelmaier am eigenen Leib erfahren. Ich habe diesen Prozess beobachtet, kenne Dirk Sattelmaier als sehr umsichtigen, sehr diplomatischen Menschen, der auch in keiner Weise zur Gewalt neigt. Der wurde auf einer Corona-Demo von Polizisten fast vermöbelt und weggezwungen, und am Ende soll er diese in Körperpanzer dort in Truppstärke angreifenden Polizisten irgendwie bedrängt haben, Widerstand geleistet haben. Und nur weil die Szene gefilmt wurde, konnte wirklich der Meineid mehrerer Polizisten widerlegt werden. Dieses Lügen vor Gericht hatte keine Konsequenzen für diese Terroristen in Uniform. Diese wirklich grenzdebilen Schlägertrupps, die ich dann selbst erlebt habe, die dazu vor Gericht saßen und noch wirklich einstudiert runterleierten: Mein Name ist Beamter so und so, ich arbeite in dem und dem Distrikt. Logen, dass sich die Balkenbogen, das Gericht hat das nur zur Kenntnis genommen, hat Sattelmaier nachher freigesprochen, aber das über mehrere Sitzungstage. Es war unwürdig und hat dem Letzten klargemacht, was für eine Marionettenjustiz da herrscht und was für Abfall wir in Uniform haben in Deutschland. Das ist traditionell so, also, aber das wirklich zu sehen vor Gericht ist schmerzhaft.
Genau darauf wollte ich hinweisen, und um jetzt nochmal auf dieses Medienfreiheitsgesetz zu sprechen zu kommen, das hört sich ja erstmal alles toll an, wenn man da liest, was da der EU-Kommissar für Demokratie, was für ein Titel, Michael McGrath zu dem Thema sagt. Der sagt, die Vorschriften ebnen den Weg für eine sichere, transparente und pluralistischere Medienlandschaft, in der die Bürger darauf vertrauen können, dass die Nachrichten, die sie erhalten, auf Fakten beruhen und nicht auf wirtschaftlichen oder politischen Interessen. Ha, ha, ha. Ja? Und wenn man sich dann die Details dazu anschaut und eben feststellt, was soll gemacht werden? Reporter sollen davor geschützt werden, ausspioniert zu werden. Medienkonzentration soll bekämpft werden. Online-Nachrichtenagenturen sollen davor bewahrt werden. Opfer großer
Betreiberplattformen
wie Google. Das ist doch super, oder? Das müssen wir doch alle wollen. Das ist doch klasse.
Natürlich.
Aber im Kleingedruckten steht dann halt, wie sie es machen. Und deshalb ist es da wirklich ganz wichtig, genau hinzuschauen. Und das hat Auswirkungen, die nie weggehen werden.
Das Ding ist in Kraft.
Ja.
EMFA, European Media Freedom Act, was schon mal eine Anmaßung ist, weil die EU, ja, korrigiere mich bitte, Alexander, keine Gesetze erlassen kann. Das sind Verordnungen, kann die erlassen. Und die können dann national in Gesetze überführt werden. Das ist der EU mittlerweile völlig egal, was die darf oder was sie nicht darf. Und in diesem Gesetz gibt es einen Artikel 4. Und der besagt dann tatsächlich, Melina, dass entgegen aller Schutzversprechen, die dieses Schutzgeldgesetz oder dieses Schutzerpressergesetz da erlassen, dürfen Journalisten, und in dem Fall, glaube ich, sind wir mitgemeint, dürfen Journalisten verhaftet werden, wenn das, Zitat, im Interesse der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit ist. Also,
Ja, genau. Ja.
Also, wenn Uschi will, gehst du in den Knast.
Ja, natürlich. Also dieses Medienfreiheitsgesetz, also wir können jetzt bei Orwell immer davon ausgehen, dass genau das Gegenteil gemeint ist, ja, wenn es um den Titel eines Gesetzes geht. Und das bestimmt ja in erster Linie ganz klar, und das ist für mich auch einer der ganz wichtigen Punkte, dass die offizielle EU-Meinung und die offiziellen Regierungsmeinungen der jeweiligen Länder die Wahrheit sind.
Ja.
Darum geht's. Also damit ist eigentlich schon alles gesagt. Aber ja, wenn man im Kleingedruckten liest, da dürfen Journalisten plötzlich verhaftet werden, und sie dürfen auch überwacht werden.
Nur im Interesse der Allgemeinheit.
Warte. Die EU-Verordnung erlaubt ja, dass Überwachungssoftware eingesetzt wird, wenn wegen bestimmter Straftaten ermittelt wird, die in einem Mitgliedstaat mindestens mit einer Höchststrafe von 3 Jahren Freiheitsstrafe belegt sind. Und das geht ja ganz schnell. Volksverhetzung zum Beispiel wird in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Mhm. Ja? Und wir wissen ja, was inzwischen alles unter Volksverhetzung fällt, ja, was da alles reingewurschtelt wird. Dieses Gesetz ist ja so schwammig. Das heißt, bald kann jeder von uns ausspioniert werden, ganz offiziell mit Palantir-Software. Ja. Und also dieses Medienfreiheitsgesetz ist ja das Gegenteil. Ja,
da habe ich zwei Punkte dazu noch. Erstens, mit diesem Gesetz wird auch eine neue Behörde innerhalb der EU geschaffen. Das hätte eigentlich auch jeder ahnen können, das ist ja klar. Neue Versorgungsposten, vielleicht ja für Nette Jizat, Jette Nizat heißt sie, die noch grünen Jugendchefin, die will ja was Geiles machen, wie sie selber gesagt hat. Sie hat richtig Bock auf was richtig Geiles und sucht gerade einen neuen Job. Vielleicht ist das ja was für sie, weil diese neue Behörde in der EU,
die wie soll heißt ja, die, Paul? Heißt die Kommission für Wahrheit?
Nee, noch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube irgendwas für Medienfreiheit. So, aber gut, den Vorschlag kannst du ja mal einreichen. Ich meine, ja, so, diese gut, Kommission soll also überwachen, dass diese Medienfreiheit auch wirklich allen zuteil wird. Ne? Böszungige Kritiker sagen natürlich, dass es eine Kommission ist, die dann auskungelt, welche Journalisten verhaftet werden. Aber eigentlich ist sie gedacht, so die Begründung, um antidemokratischen Demokratieleugnern und Putin-Trollen wie allen Ungarn, allen Polen natürlich irgendwie in die Parade zu fahren, die ja mit ihren nicht demokratischen Medien die Freiheit gefährden können. Verstehst du, Alexander? So ist das zu verstehen.
Ja, ich verstehe das absolut alles. Mir ist es klar. Und es muss auch so sein, denn wir wissen ja seit Hannah Arendt, der Sinn von Politik ist Freiheit. Das hat sie aber ganz anders gemeint. Das wird jetzt ein bisschen verdreht. Und sie hat wirklich Freiheit gemeint. Also, dass Menschen wirklich auch möglichst staatsfrei handeln können. Aber heute ist Freiheit eben das, was der Staat definiert als enge Grenze. Genau, und das muss natürlich geschützt werden durch ganz viele Behörden und willfährige Beamte, die dort sitzen und entsprechenden Anweisungen folgen. Ich verstehe das alles.
Melina, du hast ja schon die Volksverhetzung erwähnt. Und da ist dieser Tage etwas passiert, was in den freien Medien auch ziemlich wenig Widerhall fand, was aus meiner Sicht aber instruktiv ist dafür. Denn da ist jetzt wieder jemand verurteilt worden wegen Volksverhetzung. Und zwar ein bayerischer Kommunalpolitiker namens Bernd Schreier von den Grünen. Herr Schreier sagte nämlich die wirklich unterirdische Dämlichkeit, dass die Grünen die neuen Juden seien. Sie sollen ausgemerzt werden. Das bezog er auf die Kritik gegen die Grünen, die ja auch zum Beispiel von solchen Menschen wie dir oder mir gelegentlich kommt. Dafür ist er in Bayern verurteilt worden in erster Instanz, ging in Berufung und jetzt ist es am Ende vom bayerischen obersten Landesgericht. Das ist eine Besonderheit des bayerischen Rechtssystems, weil Bayern ist ja ganz was Tolles. Auch unter seinem Marionettenfaschisten Södolf. Wir haben ein bayerisches oberstes Landesgericht. Das hat jetzt bestätigt, dass das ein gültiges Urteil ist, ein richtiges, ist jetzt rechtskräftig. Und Henrik Broder kommentiert das in der Welt als knalldumme Bemerkung, die aber sicherlich keine Volksverhetzung ist. Ich möchte mich da Broder anschließen.
Aber ja. Was ich gerade nicht so richtig verstanden habe, auf welcher Seite steht dieser Mann? Was hat der? Hat er jetzt die
Grünen?
Der ist Grüner.
Der ist Grüne und jammerte, die Grünen seien jetzt er selbst, sei also die Kritik an ihm, das sei, als ob man ihn ins Gas schicken und im Konzentrationslager ermorden würde.
Das ist ein absoluter Dummkopf. Aber natürlich ist das von der Meinungsfreiheit, wie sich das die Gründungsväter des Grundgesetzes gedacht haben, gedeckt. Natürlich. Aber
nicht jetzt
nicht mehr. Nicht mehr, nein.
So schnell kann es gehen. Und aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, dass es eben gegen jeden gewendet wird, der gerade mal ungünstig erscheint oder irgendwie weg muss. In dem Fall traf es eben einen Grünen.
Oder man wollte einfach mal zeigen, dass man keinen Doppelstandard anwendet. Ja. Ne? Also das kommt mir ein bisschen so vor, so nach dem Motto, seht her, nicht nur die bösen Rechten oder die bösen kritischen Bürger, nein, auch die Grünen kriegen mal eins auf die Klatsche. Genau.
Ja. Insofern glaube ich, kein Grund zu klammheimlicher Freude. Ja, Alexander?
Eine ganz kleine Bemerkung nur dazu, weil du eben das Stichwort Volksverhetzung gebracht hast, die kann ich mir nicht verkneifen als Jurist. Es ist so, dass wir leider eine sehr unübersichtliche, also nicht konsistente Rechtsprechung zu diesem Begriff der Volksverhetzung haben. Was da eigentlich passieren muss, ist, jemand sagt etwas und andere fühlen sich dann dadurch aufgerufen und tun etwas. Ja, also das Wort, das an sich geschützt ist, freie Meinungsäußerung, und das würde ich sehr umfassend sehen wollen, also das muss sehr weit gehen. Das soll jetzt dann dazu führen, in einem bestimmten Fall, dass Menschen losziehen und sagen, jetzt nehme ich jetzt mal bildlich gesprochen, den Prügel in die Hand und erschlage damit jemand, weil der andere mich dazu aufgehetzt hat. Und das geschieht in großem Stil. Da sind jetzt leider in der Rechtsgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland maßgebliche Äußerungen, wie beispielsweise die von einem gewissen Herrn Nikolaus Blome, der mal für den Spiegel geschrieben hat, glaube ich immer noch für den Spiegel schreibt, der gesagt hat, man solle also den Ungeimpften empfindliche Nachteile zukommen lassen. Die sind eben ungeahndet geblieben. Und ich könnte noch andere Beispiele bringen. Ich habe mir das mal ein bisschen systematisch angeguckt. Da sind ganz viele Dinge, die eigentlich ganz klar unter Volksverhetzung fallen, nicht geahndet worden. Und andere Dinge dann doch plötzlich. Und deshalb haben wir auch da wieder den Zustand, dass wir maximal verwirrt worden sind in der Zwischenzeit, sodass eigentlich die Grenzen nicht mehr klar sind. Das ist bedauerlich, das wollte ich nur mal sagen.
Ja, das sollen sie ja. Die sollen ja nicht mehr klar sein, die Grenzen, damit du dich gar nicht mehr traust, irgendwas zu sagen. Blume ist übrigens jetzt Politikchef bei RTL.
Ja, da gehört er hin. Das ist der Mann, möge die Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Ja, und wie das mit der Mehrklassenjustiz ist, das hat mal wieder der schon erwähnte Michael Ballweg erfahren. Wir erinnern uns, er ist eigentlich freigesprochen worden wegen 19,53 Euro republikanischem Restwert unseres Zombielandes, ist er dann aber verwarnt worden, weil er ja eine Hundematte fälschlicherweise angeblich steuerlich falsch deklariert haben soll. Und was viel wesentlicher ist, schreibt jetzt Apollo News, am Ende Juli wurde er freigesprochen von praktisch allen Vorwürfen, doch der Leidensweg ist damit noch nicht beendet. Wie News berichtet, kann Ballweg bis heute, über zwei Wochen nach dem Urteil, immer noch nicht auf sein Vermögen zugreifen. Gegen Ballweg bestand nämlich ein Vermögensarrest in Höhe von 200.000 Euro. Das Vermögen des Unternehmers wurde also zu einem großen Teil eingefroren. Nun wurde der Arrest durch das Landgericht Stuttgart aufgehoben, aber die Staatsanwaltschaft will nicht mitspielen und verzögert weiter. Sie schiebt diese Verzögerung darauf, dass der Gerichtsbeschluss der Stelle noch nicht vorliege. Die Beschlüsse liegen hier noch nicht schriftlich vor. Sobald sie eingehen, wird man sich darum kümmern. Tja, Alexander.
Das ist natürlich albern. Man ist da Luftlinie in Wurfweite, ja, und dass dann nichts eingegangen ist und man es nicht weiß, ist natürlich, also das sind alles nur Verzögerungstaktiken, wie du schon gesagt hast.
Was?
Hier soll halt versucht hier soll halt versucht werden, jemandem möglichst viel Steine in den Weg zu legen. Und dann darf man auch nicht vergessen, die Leute bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart, die haben ja eine Blamage ist viel zu wenig gesagt. Die haben einen absoluten Totalschaden erlitten und wahrscheinlich auch persönlich. Das heißt, die sind persönlich für den Rest ihrer Karriere gebrandmarkt als diejenigen, die dieses Verfahren komplett vergeigt haben. Und ich glaube, dass da auch eine persönliche Verärgerung eine Rolle spielt. Da macht man halt jetzt nichts mehr. Ja, aber du sprichst es zu Recht an. Es ist unmöglich.
Das sind die
beiden. Also im Zweifel gibt's irgendwann mal das Bundesverdienstkreuz. Weißt du, da wächst ganz schnell Gras drüber.
Für Niklas Eisele und Franziska Gräfe, das sind die beiden Terrorschergen in Staatsanwaltsrufen, die diesen Wahnsinn gegen Ballweg da durchexerziert haben und auch weiter dran kleben bleiben oder weiter zu dem da stehen. Und ich fürchte auch, also solange dieses Regime nicht in Haft sitzt, werden diese Marionetten ganz schnell nach oben durchgereicht werden. Weil offenkundig sind die ja bereit und die gröbsten Verstöße gegen das Recht mitzumachen aus ihrem Amt. Und das dürfte ihnen doch eher helfen, würde ich meinen. Und dafür hat die Bundesregierung ja auch die nächsten Dinge in die Wege geleitet. Milena, du hast es selbst schon auf X kommentiert. Norbert Hering schreibt, bisher wurde eine Einschränkung von Bürgerrechten durch die Änderung der IGV, der sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften, fast von der UNO stammend, von der Bundesregierung und sogenannten Faktencheckern stets ins Reich der Verschwörungstheorien verwiesen und die Unverbindlichkeit dieser IGV betont. Zuletzt von Korrektiv im Juni. In Artikel 2 des Entwurfs für ein Gesetz in Deutschland zu diesen Änderungen der IGV heißt es nun unverblümt, durch dieses Gesetz in Verbindung mit den internationalen Gesundheitsvorschriften werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, des Brief- und Postgeheimnisses und der Freizügigkeit eingeschränkt. Tja, da ist der Beweis, die Schwurbler haben es mal wieder gesagt.
Ja, genau. Wir haben wieder recht gehabt. Aber die Bundesregierung hätte widersprechen können. Also sie hätte einfach sagen können, nein, das geht uns zu weit. Die Grundrechte unserer Bürger sind uns heilig. Wir widersprechen. Das hat die Bundesregierung explizit nicht getan. Und das heißt am Ende, sobald die WHO einen Notstand ausruft, sind wir unsere Grundrechte los im Zweifel. Und es gibt ja jetzt die pandemische Notlage. Das ist relativ neu. Und die kann sogar ausgerufen werden, wenn bloß das Risiko einer Pandemie besteht. Also ja, das es muss gar
immer.
Keine...
Darf ich dazu genau. sagen? Das besteht grundsätzlich Ganz genau. immer. Ja.
Richtig, ja, genau. Also die WHO kann jederzeit eine Pandemie ausrufen, weil... Allein das Risiko ist dann schon die Pandemie. Und wenn man bedenkt, dass die WHO ja auch dieses Jahrhundert offiziell zum Jahrhundert der Pandemien erklärt hat. Ja,
ist das so?
Und ja, hat okay. sie. Sie sagt, das wird das Jahrhundert der Pandemien. Also das wird jetzt immer mehr Pandemien geben. Sie erklären nicht genau, warum, aber es ist so. Und es ist ja auch so, warte, ja, dass sich die Pharmahersteller jetzt schon mit Impfstoffen bewerben können für die nächsten Pandemien. Das ist wirklich wahr. Also das läuft da gerade. Also ich hatte dazu ein Interview mit Juristin Beate Pfeil, ja, auf Punkt Preradovic, die sich da reingekniet hat. Und da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Und aber im Übrigen kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass eine Regierung unsere Grundrechte verschenken darf oder weitergeben. Alexander, dass du als Jurist, darf die Bundesregierung unsere Grundrechte der WHO schenken?
Das ist natürlich eine provokative Frage, die kann ich ja nur mit Nein beantworten.
Danke, das reicht schon, reicht schon.
Aber na, reicht
so leicht kommst du bei keinem Juristen davon.
Ja, ich habe gezögert, aber. Die Frage zu stellen.
Alexander.
Jetzt kommt mein Aber. Also mit der sehr geschätzten Kollegin Beate Pfeil und meinem Schweizer Kollegen Philipp Kruse und der Johanna Holzeisen habe ich mich ja schon vor einigen Monaten sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und das, was da jetzt kommt, war zu erwarten. Also wir haben von anwaltlicher Seite sehr lange und sehr intensiv darauf hingewiesen, dass das kommen wird. Und ich bin auch nicht überrascht, dass die Bundesregierung das jetzt so uneingeschränkt, man könnte sagen in Anführungszeichen, zugibt, dass hier die Grundrechte eingeschränkt werden, wenn wieder eine solche pandemische Notlage auftritt. Das verwundert mich nicht. Das war zu erwarten, das hat sich angedeutet. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein maßgeblicher Beiträger an diesem WHO-Terrorsystem, das da aufgezogen wird, auch schon seit längerem übrigens. Das hat sich auch schon vor Corona angedeutet, dass da eine solche Nebenweltregierung oder vielleicht sogar Hauptweltregierung auf die Beine gestellt werden soll. Dafür gibt es ganz viele Indizien. Ich bin nicht erstaunt. Jetzt, was machen die da? Verschenken die unsere Grundrechte? Also gesagt wird, wenn irgendein Zustand eintritt, dann werden durch die Maßnahmen, die dann natürlich getroffen werden müssen, damit wir das alle überleben, Ironie, durch diese Maßnahmen werden dann Grundrechte eingeschränkt. Ja? Also die verschenken die nicht, sondern die sagen, das ist einfach eine notwendige Folge. Das müssen jetzt alle mal hinnehmen, dass man dann nicht mehr reisen darf.
Aber es hängt von der WHO dann ab. Nicht mehr da. Das ist
Absolut,
doch, also wenn die,
genau.
sagen wir mal so, die Bundesregierung, und
Exakt.
Das war ja bei Corona
nein.
so, hat die Bundesregierung das beschlossen.
Nein, nein,
ja?
Nein. Es
das
ist
macht
so.
Für mich nicht besser oder schlechter, ehrlich gesagt. Die Bundesregierung, der Bundestag wird das auch trotzdem weiter beschließen. Der Bundestag ist das, der das beschließt.
Ja, genau, die WHO empfiehlt ja
nationale Notlage.
Genau, die haben eine formal
folgen. Wir müssen dem folgen, weil wir eben Vertragspartner sind. Ja, also wir haben das Ganze jetzt auf ein Vertragspartnerniveau gehievt. Wir haben einen Vertrag mit der WHO geschlossen. Und was die, da muss man ja vertragstreu sein. Und wenn die uns sagen, jetzt ist Pandemie, dann ist halt Pandemie. Wir haben ja den Vertrag geschlossen. Also wir, auch wenn wir selber denken, es ist keine Pandemie, nee, der Vertrag bindet uns. Und der bindet halt nicht nur uns, sondern alle anderen Mitgliedstaaten.
Wir brauchen ja auch keine Pandemie
das
mehr.
Ist diese,
genau. Sondern das Risiko reicht. Das ist ja das Interessante.
Das ist so, als ob ein Mann einfach dein Ehemann Vertrag über deine Vermietung an Dritte macht, dann bist du halt einfach verpflichtet. Ja, das
ja,
ist halt, ja, stell dich nicht so an.
Schließen müssen.
So.
Ja. Und jetzt würde ich zu Paul sagen, Paul, was weißt du schon von Pandemien?
Nichts. Also tatsächlich nichts von dem, was die seit neuestem unter Pandemie fassen. Und das ist wahrscheinlich wie mit Queerness, wie der Queerbeauftragte sagt, kein Arzt kann eine Pandemie von außen erkennen. Da muss dann schon
Nein,
Politiker
die wissen
kommen,
das
muss
besser.
Es ihm erklären. Ja, ist so.
Ja,
ist so.
Die wissen das besser.
Ist so. Tja, und ohne jeden Zusammenhang natürlich, ihr Lieben, gar nichts hat ja mit irgendwas zu tun in unserer liberalen Demokratie. Da Da finden in den Niederlanden jetzt nicht nur Neuwahlen statt, weil ja Geert Wilders zurückgetreten ist, sondern zur Vorbereitung dieser Neuwahlen treffen sich in den Niederlanden die Verbraucherbehörde ACM mit 12 großen Internetplattformen sowie der EU-Kommission, niederländischen Aufsichtsbehörden und NGOs, die dürfen nie fehlen, um im Vorfeld der Parlamentswahlen den Umgang mit Desinformation zu besprechen. Das teilte die Behörde am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Die ACM ist für die Umsetzung des Digital Services Act in den Niederlanden zuständig. Milena, ja, Wahlheil, würde ich sagen, oder? Mal gucken, wie es ausgeht.
Naja, das ist ja auch nichts Neues, dass sich Regierungen mit Plattformen treffen. Das war ja bei Corona genauso, ja. Der damalige Regierungssprecher Seibert hat sich ja auch mit Google und Co. getroffen. Ja? Warum wohl? Hui, und dann wurde plötzlich gelöscht bei YouTube und so, ja. Ja, ich weiß ja, dass von meinem Interview mit Wodak, da sind Ausschnitte auf TikTok veröffentlicht worden. Das wusste ich damals gar nicht. Und da hat das deutsche Innenministerium, ich glaube damals unter Seehofer, ne, hat dann TikTok unter Druck gesetzt, diese Ausschnitte des Interviews auf Punkt Preradovic zu löschen. Ja, das hat eine Managerin von TikTok dann gesagt. Sie hat gesagt, die hatten schlaflose Nächte wegen dieser Geschichte. Ja, also es war damals schon ganz genau so. Und ja, natürlich, sie wollen jetzt verhindern, und das wird in Deutschland genauso passieren.
Postblitz.
Ja, wenn die AfD hat jetzt ich glaube, das ist bei INSA, bei den Umfragen, die CDU überholt. Ja. Gleichzeitig wird jetzt die AfD in Brandenburg als gesichert rechtsextrem verbracht. Also das hat die Begründungen hat jetzt der Innenminister René Wilke verlesen. Und man muss sich halt vorstellen, dieser Mann ist ja gleichzeitig Konkurrent der AfD und der Chef der Behörde, die Einstufung vorgenommen hat, ja? Der Verfassungsschutz. Jede Woche Murmeltiertag. Und was passiert? Die AfD legt weiter zu. Die Altparteien werden dann noch totalitärer und die AfD legt weiter zu. Also es gibt da nicht mehr viele Optionen. Eine ist, die AfD zu verbieten. Da sind die Hürden noch immens. Also da zögern sie. Oder eben die Option Wahlen manipulieren. Ja,
indem ja, man das sind jetzt wirklich Zufälle, Milena.
Das
sind ja lupenreine Demokraten, die da sprechen.
Und ja, genau, andere, lupenreine ja, Demokraten.
TM. Also genau, da müssen wir schon unterscheiden.
Mhm. Ja.
Ja,
gut,
ja.
Okay,
so
wir
ist
wissen, worum es geht.
Und die AfD stellte einen Porzellanadler vor auf einer Pressekonferenz zu dieser Vorstellung des Gutachtens, von dem die Verfassungsschutzbehörde behauptet, er würde nationalsozialistische Ästhetik und Anleihen bedienen. Das brachte der betroffene Abgeordnete diesen Porzellanadler mit, der wohl schon seit Menschengedenken oder seit Kindergedenken bei ihm irgendwo rumsteht. Ein Adler, der in keiner Weise an irgendwelche NS-Ästhetik erinnert, sondern schlichtweg ein Adler ist oder ein Vogel, eine Vogelskulptur, aber die zieht der Verfassungsschutz heran und der Verfassungsschutz, so nennt er sich ja, ich muss immer ein bisschen auf die Zunge beißen, wenn ich das Wort sage, nimmt dann für sich in Anspruch, er hat absichtlich auch an sich unbedenkliche Äußerungen der AfD-Mitglieder zusammengetragen, um den Hintergrund klar zu machen. Also andersrum formuliert bedeutet es, man hat vollkommen belanglose Dinge aus dem Kontext gerissen, um ihnen den Twist zu geben, die AfD sei ja rechts-rechts-Nazi. Und wer sich mit der Brandenburger AfD etwas beschäftigt und dem dortigen Vorsitzenden Christoph Bernd, Fraktionsvorsitzenden und allen Abgeordneten, ich hatte gerade mal wieder diesen Kontakt beim Kompakt-Sommerfest, auch eine sehr interessante Veranstaltung, da wird man dann begrüßt von allen möglichen linksradikalen und Antifa-Fotografen aus rum, die einen dort abfotografieren und dann irgendwelche Datenbanken das anlegen möchten. Jedenfalls der sieht dann, dass es dafür tatsächlich beschwerlich bis gar keine Anhalte gibt, wenn man sich mit diesen AfD-Vertretern befasst und sie befragt. Also was die Behörde da sieht, sieht tatsächlich mal wieder nur die Behörde. Und was du schon sagst, Milena, es ist eben der politische Gegner, der Geheimdienstmittel gegen die Opposition verwenden darf.
Ja, ja, aber inzwischen kommt es mir ja so vor, weißt du, wir haben ja letzte Woche über Ludwigshafen gesprochen, ne? Wo auch der AfD-Kandidat dann nicht mehr kandidieren kann.
Der war ja da, AfD. Joachim Paul, genau. Der
genau,
war
in der AfD. In der AfD-Hochburg, ja, den haben sie dann mit Verfassungsschutzinformationen rausgeekelt. Und es kommt mir langsam so vor, als ob der Verfassungsschutz sowohl auf nationaler als auch auf Länderebene so eine Art Lieferservice geworden ist, ja. So eine Art Lieferservice für totalitär werdende Altpolitiker. Das ist so, hey, ruf mal beim Verfassungsschutz an, ich brauche irgendwas Böses gegen den. Ja, ich glaube, so läuft das inzwischen bei denen ab.
Ja, das ist gar kein Witz.
Ja, und an den Begründungen sieht man ja auch, dass es so ähnlich sein muss, weil man ist, ich meine, Porzellanadler, ja. Wirklich, sie scheißen in unsere Köpfe.
Ja, das ist jetzt.
Aber auch da lohnt es sich, mal die Formulierungen anzuschauen, die da bemängelt werden in diesen Berichten. Da stehen ja dann solche Sätze drin, da hat dann irgendein AfD-Politiker mal gesagt, wir sollten mal über den Fortbestand unseres Parteiensystems nachdenken. Können Parteien und dieses System tatsächlich noch das tragen, was wir gerne als Demokratie bezeichnen? Können die noch liefern, was die Bürger erwarten? Ein freiheitliches Umfeld?
Und zwar
allein der Gedanke, ja genau, allein der Gedanke, der stellt natürlich das bestehende System in Frage, könnte man jetzt sagen, wenn man also sich dumm stellt, würde ich jetzt mal sagen. Und das tun ja dann viele, die
müssen sich nicht stellen.
Arbeiten.
Die müssen sich nicht stellen.
Ja, gut, das sagst du jetzt so. Also ich glaube immer noch, dass die Leute eigentlich wissen, dass das, was sie da tun, nicht in Ordnung ist. Da glaube ich immer noch fest daran, den Glauben will ich mir nicht nehmen lassen, dass sie aber wissen, wenn sie das jetzt nicht so schreiben, wie es von ihnen erwartet wird, dann kriegen sie eben selber Ärger und den wollen sie nicht, also schreiben sie rein. Das ist ganz klares Gedankengut, das auf einen Umsturz abzielt. Jetzt gebe ich ein Beispiel. Ich lese gerade mit großem Vergnügen ein Buch eines deutschen Philosophen. Ich sage jetzt mal nicht, wer es ist, damit der betreffende Herr nicht in den Verdacht gerät, Nazi zu sein und den Umsturz zu wollen. Der schreibt da, einen anderen Anfang als die Revolution wird es im Politischen nicht geben. Jetzt stellt euch mal diesen Satz vor, der wird jetzt von, nehmen wir Tino Chrupalla, der sagt den Satz jetzt, ja. Dann würde das in einem solchen Bericht drin stehen und dann würde es heißen, Herr Chrupalla fordert den Umsturz, die Revolution und die AfD ist damit also gesichert rechtsextrem. Das ist das Muster, nach dem das funktioniert. Ja. Das muss ich mal klar machen.
Ja, ja. Mich wundert es, dass euch das wundert. Nehmen wir mal das Beispiel Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, eine ausrangierte SPD-Politikerin, die jetzt als Präsidentin einer Bundesbehörde, was eigentlich genau macht, Infos rausgeben für Bürgergeldempfänger. Dummerweise druckt Frau Nahles diese Impfung auf Arabisch ab und ist dank News und Bild einigermaßen publik geworden im Lande. Und das scheint dann doch noch bei den Verantwortlichen einfach an Dabel Baas, unsere SPD-Chefin und Familienministerin, die da letztlich für verantwortlich ist, noch irgendwie sowas
ist wie peinlich. Arbeitsministerin?
Entschuldigung, oder? Arbeitsministerin, ja richtig, Arbeitsministerin natürlich. Deswegen ja auch Bundesagentur für Arbeit, Chefin. Irgendwie noch Peinlichkeiten ausgelöst zu haben. Und bei der Gelegenheit stellt sich raus, nicht nur auf Arabisch sind diese Bürgergeldinfos verfügbar, auch auf Englisch. Da werden sie als Citizen Benefits beworben. Auf der Broschüre sieht man dann ein fröhliches, munter reinschauendes, junges islamisches Pärchen. Sie strahlen sich an, eine junge Frau mit modischem Kopftuch und ein Mann, die sich freuen darüber die Tatsache, dass sie ja in Deutschland direkt Bürgergeld bekommen können. Nun schreibt die Bild, Nahles schafft Bürgergeldinfos auf Arabisch ab. Es ist geplant, die Kurzinformationen zum Bürgergeld perspektivisch nur noch in deutscher Sprache und in leichter Sprache anzubieten. Derzeit bietet die Arbeitsagentur das Merkblatt auf Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Farsi, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch und Türkisch an. Welche anderen Produkte und Informationsseiten im Haus von Andrea Nahles außerdem wegfallen sollen, werde derzeit mit der Arbeitsministerin Bärbel Baas abgestimmt. Tja, sicherer Schluss ist aber auch mit Ausfüllhinweisen zu den Bürgergeldantragsformularen auf Ukrainisch, Russisch, Englisch. Sie werden ab 2026 eingestellt. Also du bekommst gleich noch eine Broschüre dazu in deiner Muttersprache, wie du die Staatsknete kriegst.
Ja, also ich meine, ja, es ist alles Quatsch. Ich finde das jetzt zwar auch nicht so dramatisch, aber ich finde es Quatsch, weil auf der anderen Seite wird nicht alles getan, so wie hier alles getan wird, dass diese Menschen, die hierher kommen, ganz schnell Deutsch lernen. Da wird überhaupt eigentlich kein Druck erzeugt, ja. Und das sieht man natürlich an diesen Anbiederungsformularen von Frau Nahles, anstatt Druck zu erzeugen, dass Deutsch gelernt wird, also auch Dinge zu fordern. Und das wäre ja auch für alle Seiten gut. Und die Junge Freiheit berichtet übrigens sehr Kurioses aus meinem Land, aus Österreich. Diese Titel, Migranten fallen durch Deutschkurse, um nicht arbeiten zu müssen. Österreichs Jobcenter hat in einem aktuellen Bericht festgestellt, dass Migranten bei Deutschkursen mitunter absichtlich durchfallen, um nicht in schlecht bezahlte Tätigkeiten vermittelt zu werden. Also Ja, was sagen die Behörden? Ja, können wir eigentlich nichts machen. Ja? Und das Problem ist natürlich, dass für gut bezahlte Tätigkeiten ein Großteil dieser Leute auch gar nicht in Frage kommt, weil 44% sind Analphabeten, also dieser Schutzsuchenden. Ja? 44% sind Analphabeten, ja. Also es wird kein nötiger Druck, also das war jetzt eine Klamotte aus Österreich, aber auch dort, also sowohl in Deutschland als auch dort, wird nicht der nötige Druck auch aufgebaut, dass es heißt fördern und fordern. Das war ja mal so ein alter Spruch, ja.
Und Blitz.
Ja, gut. Aber darum geht es. Also die Leute kommen hierher und sagen, ach, ich habe eigentlich keine Lust. Nö, also putzen gehen, für das Geld habe ich keine Lust.
Ja.
Ich meine, es gibt natürlich auch andere. Und das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder zu sagen, ich kenne sie auch und sie gibt es zuhauf. Aber im Grunde sind die ja auch stinkig auf ihre faulen Kollegen, sagen wir es mal so.
Völlig zu Recht, ja.
Richtig.
Aber aus der Tatsache, dass diese Dinge auf Arabisch und Englisch und Farsi und so überall beworben werden, Alexander, da schlussfolgere ich auf Vorsatz. Entschuldigung, also das sind keine Schutzsuchende, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und das ist Vorsatz, wenn der Staat Werbung macht für Sozialleistungen, ja, in der Sprache der Menschen, die da als Wirtschaftsflüchtlinge kommen.
Ja, ich sehe deinen Punkt, aber ich möchte da Milena ausdrücklich zustimmen. Also mich regt das eher auf, diese künstliche Aufregung um diese Bewerbung in verschiedenen Sprachen. Das lenkt vom eigentlichen Thema ab. Das ist wie eine das eigentliche Thema ist das, was Milena angesprochen hat. Wir müssen uns anschauen, welche Leute sind da, wer beantragt was, was berechtigt die Menschen tatsächlich im Land zu sein, und was müssten sie tun? Also sie müssten die Sprache lernen und so weiter und so fort. Das ist ja ein ganzer Rattenschwanz von Themen, die eigentlich wichtig wären. Und jetzt kriegen wir da so einen Brocken hingeworfen, dass Frau Nahles da eine Broschüre in irgendwelchen Sprachen formuliert hat mit ihrer Behörde, und jetzt sagt sie, das mache ich nicht mehr, das nehme ich zurück, und gut, die Bundesregierung und die Agentur für Arbeit, die verstehen, was die Bürger bewegt, das sind alles Nebenthemen, darum geht es doch gar nicht. Es geht um was ganz anderes. Also ich würde eigentlich mir wünschen, dass wir uns nicht auf solche Nebensächlichkeiten einlassen, so illustrativ und lustig sie sein mögen, sondern tatsächlich den Blick drauf lenken, was hat denn eigentlich dieser Staat uns noch so zu bieten? Ich zitiere nochmal aus dem Buch, das ich gerade lese, für dessen Autor ich nicht nenne. Die totale Gesellschaft hat nicht viel mehr zu bieten, als dass sie die Menschen, die in ihr Leben nicht ermordet. Das ist ein autoritärer Liberalismus, der hier sozusagen
wobei, wenn
uns
ich an die Impfungen,
Nase gestellt wird. Ja, genau.
Da bin ich auch nicht ganz so sicher, ne?
Ja, genau. Selbst da kann man sich nicht mehr sicher sein, Melina. Genau. Und darüber sollten wir doch eigentlich reden und nicht jetzt, ob eine Broschüre in verschiedenen Sprachen.
Ja,
wird es da eigentlich egal.
Bin ich einfach mal anderer Meinung, aber auch das ist erlaubt, und spreche mit Ali Doğan. Die Junge Freiheit schreibt, Deutschlands erster Landrat mit Migrationshintergrund, Ali Doğan, SPD, hat sich für konsequente Abschiebung krimineller Migranten ausgesprochen. Es braucht, Zitat, schnellere Verfahren und Strafen, die direkt nach einem Verbrechen auf dem Fuße folgen. Nach einer Haftstrafe in einem deutschen Gefängnis sollten die Täter sofort abgeschoben werden, sagte Doğan dem Cicero. Zudem braucht es beim Thema Integration eine Doppelstrategie. Diese soll nach Willen des Sozialdemokraten aus ressourcenorientierter Sicht auf Diversität, was immer das ist, und Nulltoleranz bei grenzüberschreitendem Verhalten bestehen. Dazu gehören laut Doğan einerseits ausreichend Kita-Plätze und Sprachkurse, andererseits aber auch eine offene Debatte über Ausländerkriminalität, ohne dass Menschen automatisch in die rechte Ecke gestellt würden. Freilich ist es einfacher, dass ein Ali das Thema besetzt, als dass es ein Stadtoberbürgermeister mit Namen wie Pitt tun könnte, betonte der Jurist.
Darauf
können wir uns noch beständigen. Das ist doch richtig, ja.
Und ich habe ja mal gegoogelt, wo das erschienen ist. Also sagen wir mal, wo das, was dieser Mann so fordert und sagt, erschienen ist. Und das erfahren halt nur Konsumenten von Junger Freiheit, Cicero. Im Cicero war dieses Interview. Und dem nackten Divo, ja.
Ja, alles rechtsnazi.
Ansonsten wird Ali Doğan in ganz anderen, also dass er sowas sagt, wird nie gezeigt. Und der ist ja auch schwer als Rechtsradikaler zu diffamieren, ne? So ein SPD-Mann namens Ali. Und ich fände es toll, wenn mehr Deutsche mit Migrationshintergrund und ausländischen Namen oder auch Migranten, die hier leben und arbeiten und denen das so richtig auf die Nerven geht, dass sie gleich mit reingezogen werden in einen möglichen Ausländerhass, dass die mal auch mal richtig aufstehen, ja, dass die mal ihren Hausverstand lautstark verkünden, in ihrem ganz eigenen Interesse. Das wäre mal ganz interessant, ja. Und wie man die dann als rechtsradikal framen möchte, da wäre ich gespannt, was sich die PR-Abteilung da einfallen lassen.
Ja, da sage ich immer, komischerweise sehe ich keine Moslems, die aufstehen und sagen, das ist nicht in unserem Namen. Das
doch, die gibt es ja immer wieder in so Umfragen. Ja,
genau.
In Umfragen.
Genau.
So, dann sagen sie es. Also
genau.
Nein, ich meine schon mit Gesicht und Namen, ja. Also in Umfragen, auch in öffentlich-rechtlichen, ab und zu dürfen die dann auch sowas sagen, ja. Gab jetzt gerade eine Sendung.
Also
nein, im ZDF.
Ja, klar. Aber
sie dürfen dann. Nein, die Kritischen, also die gegen im Grunde.
Okay.
Dagegen sind, nee, dass Leute ins Land gelassen werden, die hier nur schmarotzern. Genau, aber die gibt es dann auch vereinzelt. Also diese Leute gibt es. Ich sehe sie auch, ja. Und ich kenne auch selber welche, ja, die sowas sagen und auch in ihrem Bekanntenkreis. Aber es ist halt, die haben halt jetzt keine Lobby gegründet, dass sie irgendwie einen Verband haben, wo sie sich. Das wäre keine schlechte Idee. Ne? So ein
Was
Verband
es gibt.
Aber bevor ich da verhakelt, das finde ich aber auch, wenn man mit Leuten spricht und ich kenne viele in der Richtung, die eben angesprochen wurde, dann erfährt man genau da schon recht klare Aussagen. Also und ich finde es immer noch wichtiger, dann mal mit den Leuten zu
reden.
Bevor ihr euch da jetzt verhakelt, was da im ZDF gesendet wird und nicht gesendet wird.
Haben wir doch längst geklärt. Warst du kurz weg?
Ja. Lass es mich nochmal erklären.
Nochmal.
Wir haben natürlich das Problem, dass wir als Leute, die auf die Medien schauen, uns vor allem angucken, was dort gesendet wird. Und wir wissen ja, dass im ZDF natürlich so eine Gruppe nicht zum Tragen kommt. Wenn man mit den Menschen direkt spricht, dann hört man doch, dass die sagen, das kann alles so nicht weitergehen, das alles ist alles Quatsch, was hier läuft. Und auch eben Menschen, die selber einen Migrationshintergrund haben, wie es so schön heißt, sagen, es sind eben zu viele Leute da. Oder auch Menschen da, die nicht berechtigt sind und aus ganz anderen Gründen ins Land kommen. Also da kriegt man doch die viel vernünftigeren Aussagen, wenn man direkt mit den Leuten spricht.
Ja, da sind wir enthakelt.
Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt.
Nee, kein Stück. Also damit bist du jede Verhakelung beseitigt. Derweil, wer Presse findet, das ist die andere Seite. In News berichtet in der Pariser Vorstadt Noisy le Sec, und ich wette, ich habe es falsch ausgesprochen, da wird eine Filmvorführung des neuen Films Barbie unter offenem Himmel nach Bedrohung durch Islamisten nun abgesagt. Der kommunistische Bürgermeister sah keine andere Möglichkeit mehr, um die Sicherheit aller zu gewährleisten, wie er sagte. Zuvor hatten junge Leute, wie die örtliche Presse berichtet, gedroht und behauptet, dass der Film Homosexualität fördere und sie deswegen die Aufführung nicht zulassen. Ja, also alles natürlich nur Lüge und Behauptung. Wer meint, dass der islamistische Terror uns bedroht in Europa? Und das sage ich als jemand, der diesen Barbie-Film sicherlich nicht geschaut hätte, wenn er vorgeführt wird, aber der Überzeugung ist, dass er das Recht hat, aufgeführt zu werden. Wenn wir über den großen Teich schauen, da ist zwar Donald Trump gerade in Alaska, aber es machen ja seine Mitarbeiter weiter Politik, unter anderem US-Finanzminister Scott Bessent. Und mit dem hat jetzt die Trump-Regierung etwas zugegeben, Milena, was mich noch überraschte. Und das passiert mir zunehmend weniger, aber da war ich einigermaßen baff. Ich weiß nicht, ob du dir diesen Videoausschnitt angeschaut hast. Scott Bessent, der Architekt der Trumpschen Wirtschaftspolitik, seiner Zollpolitik und auch seiner Überschuldungspolitik, der sagte bei Fox News, einem sehr Trump-freudigen, sehr freundlichen Sender, ganz offen und ganz, ganz direkt, dass die USA die Volkswirtschaften ihrer Verbündeten als so eine Art Staatsfonds der USA betrachten und den entsprechend ausschlachten würden. Und selbst der Fox-Moderator war dann baff und sagte nach kurzer Pause, sowas haben wir ja noch nie so gehört, so zuvor. Doch, sagt Scott Bessent, das ist die Politik der USA, so verdienen wir einfach, das ist unser Sovereign Wealth Fund. Also wir haben von Mr. Bessent wirklich direkt die Ansage bekommen, dass die Deindustrialisierung Deutschlands und die Ausschlachtung der Kolonien ganz offizielle Politik ist zugunsten der USA.
Ja, klar. Das hat man jetzt an Trumps Deal mit der EU ja unheimlich schön gesehen. Also entweder ihr investiert in die USA oder ich mache halt 50% Zölle oder 100%. Ja? Also Trump meint America First wirklich ernst. Was ich so interessant finde, er sagt ja auch, der Trump, er sei transparent. Und das ist auch so. Ja, und Bessent ist genauso transparent. Die machen brutale US-Politik für jeden sichtbar. Die Politik war ja auch unter den anderen Präsidenten so. ja, diese Vasallen, also gegenüber uns Vasallen, ja, das war nur eben geschönt mit nettem Lächeln. Aber Politik des Stärkeren war immer US-Politik. Die Frage wird natürlich sein, können die anderen von diesem kolonialen Befehl irgendwie profitieren? Es ist ja jetzt nicht gesagt, dass US-Investitionen schlecht sein müssen. So ein offener Zwang ist natürlich demütigend und man wird als das vorgeführt, was man ist, ein Vasall. Aber ich finde es wirklich, wirklich faszinierend, wie wir jetzt lernen, was US-Politik bedeutet. Und es, also an alle, naja, die glauben, wussten's. Ja, aber ach, viele wussten es auch nicht, ne? Aber an alle, die glauben, ja, und die meisten glauben ja, das wäre Trump-Politik. Und die vorher, die mit dem netten Lächeln, hätten ganz andere Politik gemacht. Aber nein, es ist ganz normale US-Politik, nur halt völlig offen. Ja. Und das ist neu.
Das ist so, das ist sicherlich richtig, das ist die Konstante da drin. Was Trump ja zeitgleich auch macht, und da hat Norbert Hering, bei dem ich feststelle, dass er jetzt immer mehr auf X direkt publiziert, in dieser dortigen Artikelfunktion, mit großem Erfolg und völlig verdientem Erfolg, hunderttausende Views dann
absolut
pro Artikel. Ja. Ein ja eigentlich linker Ökonom und Mitarbeiter auch noch der Handelsblatt-Redaktion, soweit ich weiß, der schreibt großartige Texte auf X, was jedem vielleicht ein Grund sein sollte, diese Plattform vielleicht doch nochmal mit anderen Augen anzuschauen, bei aller Kritik, die man daran haben kann. Jedenfalls schreibt er, US-Präsident Trump hat ein Verbot für Banken erlassen, aus politischen oder religiösen Gründen Konten zu kündigen oder zu verweigern. Das Reputationsrisiko, so nennen die Banken das, aus der Beziehung zu einem umstrittenen Kunden darf nicht mehr Anlass für eine Kündigung sein. Kreditkartenunternehmen und andere Zahlungsdienstleister sind von dem Verbot allerdings nicht betroffen. Alexander, das kann ich jetzt im Sinne von dem, was Milena gerade sagte, ja als die altrömische Politik verstehen. Das Imperium schafft für seine eigenen Bürger, ne, Bürgerrechte, und alle Peregrini da draußen, die kriegen ihren eigenen Prätor. Also die Ausländer haben eben ganz andere Rechte. Wie wer in der Kolonie wohnt, hat halt Pech. Aber wenn du im Imperium bist, dann setzt Trump doch verstärkt auf das Recht des Einzelnen. Weil ich meine, sowas wie diese Ansage, das wünscht sich ein Martin Sellner, das wünsche ich mir selber auch für mich, das wünscht sich ein Kevan Sofisierwaschen, all die Menschen, denen ständig Konten gekündigt werden.
Ja, ja, klar. Das ist auch wieder diese Widersprüchlichkeit in der Wahrnehmung der Trumpschen Maßnahmen. Also man hat da einen Punkt, da kann man nur sagen, ja, wunderbar, genau so, das wollen wir, natürlich wollen wir das auch so. Und das würden wir uns hier wünschen. Und dann hat man andere Sachen, wo man sagen kann, man versteht es nicht. Und zu dem Thema, das du vorher angesprochen hast, da könnte ich jetzt ironisch sagen, ich war mal kurz weg. Hat sich was geändert an der Amerika-Politik? Ich habe gar nicht gehört, was ihr gerade diskutiert habt. Nein, ich war natürlich da, habe es mitverfolgt. Und ich finde, genauso wie Milena, da hat sich nichts geändert. Das ist jetzt nur mal ausgesprochen. Das Moment. Ist jetzt halt ausgesprochen. Aber die früheren Regierungen haben das eben in dem einen Punkt immer schon so gemacht, dass sie die Vasallenstaaten wie Vasallenstaaten behandelt haben. Bin ich also völlig bei Milenas Antwort. Jetzt haben wir es eben nur im Videobeweis ausgesprochen von einem Repräsentanten der gegenwärtigen Regierung.
Absolut.
Und bei dem Thema, das du eben genannt hast, da ist es eben ganz anders. Das war, glaube ich, tatsächlich vorher gängige Situation unter den demokratischen Regierungen, dass es da solche Repressalien gab. Und jetzt sagt Trump, Politikwechsel, das wollen wir nicht mehr. Und da würde man ja dann eben sagen, das ist jetzt wieder gut. Und diese Widersprüchlichkeit, die macht uns natürlich zu schaffen.
Kein Widerspruch.
Das ist ja, doch gerade mein Punkt. Also ich finde es ein bisschen widersprüchlich. Und nein. Ich finde eben, in einem Punkt finde ich's. Du sagst, es ist nicht widersprüchlich, weil beides die amerikanischen Interessen schützt.
Richtig, das meine ich doch gerade. Das ist mein römischer Vergleich, verzeih mir diesen historisch sicherlich gedehnten. Aber was Trump schafft, ist, was er immer gesagt hat, ja, das amerikanische Imperium, das er ja tatsächlich verteidigen will, das sagt er ja auch ganz klar nicht. China ist sein Gegner. Es geht um die US-Sphäre, den Einflusssphäre von Kanada über Grönland bis England letztlich. Der hat ja im Prinzip Großreichsfantasien und er benimmt sich genauso wie die römischen Imperatoren. Ja? Es werden nach innen Bürgerrechte geschaffen und das ist auch echt. Ich meine, das, was er an Freiheiten da schafft, was er an staatlichen Übergriffen bekämpft, das ist ja da. Das macht absolut Sinn aus seiner Sicht des America First und alle Rechte für die Amerikaner und was da die Sklaven in den Kolonien erleiden, das ist ihm halt völlig Wumpe.
Naja,
nach außen
ich möchte,
Stärke.
Ich möchte, Stärke. Ich möchte auch an die Rede von J.D. Vance erinnern und ich möchte auch an Marco Rubio erinnern. Also sagen wir mal so, sie prangern diese fehlende Meinungsfreiheit in Deutschland und die Zensur und auch was die Banken dort machen, das prangern sie ganz, ganz offen an. Also ich habe da jetzt nicht den Eindruck, dass es ihnen völlig egal ist, sondern also sie pinkeln da schon die Staaten ganz schön an in Sachen Meinungsfreiheit.
Ja, machen sie. Und ich unterstelle, aber das ist jetzt nur wieder meine Ermittlungshypothese, dass aus wirtschaftspolitischen Gründen die EU wollen sie schleifen. Die waren nie beliebt bei den Amerikanern, einiges Europa nicht. Aus wirtschaftlichen Gründen. Musk wollte damals Zugang zum europäischen Markt. Man hat seine Elektroautos verbannt. KI wird hochgradig reguliert. Hab den schönen Satz auf X gelesen. Die Europäer haben jede Menge Regulationen für künstliche Intelligenz und elektrisches Fahren, aber keinerlei Industrie in die Richtung. So ist es. Und ich glaube, da geht es primär um wirtschaftlichen Zugang. Es wird diesen amerikanischen Ankündigungen irgendwann wirtschaftliche Konsequenz folgen. Aber es ist ihnen eben egal. Letztlich kann es ja auch nur. Sie beschränken sich, was das Durchsetzen angeht, eben auf den Inlandsmarkt und sagen ja auch, gerade bei ihrer Kritik der Übergriffigkeit der EU, dass das unzulässig sei aus wirtschaftlichen Gründen. Das benachteiligt die Plattform, weil es ja auch gegen amerikanische Bürger geht. Wenn man sich die Statements des Repräsentantenhauses anguckt, dann sagen die ja, diese EU-Gesetze, Digital Services Act, beeinflussen dann ja mittelbar auch US-Bürger in ihrem verfassungsmäßigen Recht auf freie Rede. Aber es ist ja auch berechtigt, weil sein Business sind die Amerikaner. Das ist
ja,
die,
natürlich. Ja. Aber ich meine, die Rede von J.D. Vance war ein bisschen anders. Da ging es jetzt weniger um wirtschaftliche Interessen. Das war ja in München ein Appell an die Europäer. Ja. Und ein sehr ernster. Und ich denke, der hat das auch so gemeint und hatte jetzt nicht unbedingt die amerikanischen Interessen in dem Moment. Ja. Egal, ist ja auch gut. Ja, okay. Okay, wir können natürlich da jetzt wirklich viel spekulieren. Bringt uns am Ende nicht weiter. Ich glaube, die Amerikaner haben jeglichen Respekt verloren vor Europa.
Ja.
Und nein. Also auch den Respekt vor, weil ich glaube schon, Amerikaner haben Europa immer gemocht, ja, auch amerikanische Politiker, weil Europa war im Grunde die Wiege von Demokratie, die Wiege von Kunst, die Wiege der Kultur, ja. Und da haben die Amerikaner schon immer hingeschielt und sind wahnsinnig gerne nach Europa gekommen und haben sich das angesehen. Da war schon ein bisschen, trotz Vasallentum auf der wirtschaftlichen Seite, auch Bewunderung. Und ich glaube, die ist inzwischen dahin, ja.
Komisch.
Ja, genau. Der Respekt ist einfach dahin.
Tja, verständlich irgendwie. Und dahin sind ja auch die Einnahmemöglichkeiten für einige der Funktionäre unseres untergehenden Systems. Und da, muss ich zugeben, kann ich mir klammheimliche Freude nicht ganz verkneifen. Einerseits ist der Bahnchef rausgeschmissen worden, weil irgendjemand muss ja schuld sein am Niedergang der staatlichen Wirtschaft. In dem Fall hat es Patrick Schnieder getroffen. Der Verkehrsminister hat ihn entlassen. Der Verkehrsminister ist Patrick Schnieder und der entlassen hat er Richard Lutz, seinen Bahnchef, dankte ihm noch für seine langjährige Arbeit und setzte ihn vor die Tür. Wir erinnern uns, die Bahn hat Rekordverspätungszahlen und mittlerweile auch die, glaube ich, die stärksten befahrene Strecke zwischen Berlin und Hamburg erstmal ausrangiert, aufgrund verschleppter Sanierungsnotwendigkeiten. Und auf der Suche ist auch besagte Jette Nizar, die eben übelst Bock auf geile Sachen hat. Nach dem Ende als Bundessprecherin der Grünen im Oktober sucht sie jetzt geilsten Shit für das Leben danach. Hauptsache kein Büro, gerne Ausland, Geld muss es bringen. Ja, und sie möchte vor allem Dinge machen, die sie jetzt gar nicht weiß, dass es sie gibt. Dafür sei sie total qualifiziert. Man könnte lachen, habe ich auch, aber es ist ja doch wirklich bezeichnend für den Stand der Republik und ihrer Wirtschaft, oder? Also im Prinzip ist dieses Nizza-Video, die Selbstsicht und die wirtschaftliche Realität werden an keiner Stelle so verdichtet wie in diesem künstlerischen Werk, würde ich sagen, Melina.
Ja, also ich habe ja wirklich überlegt, welchen Job sie machen könnte, die Jette. Ne? Also ich habe ja versucht, konstruktiv zu sein. Und ich bin auf Plastiksammlerin im Pazifischen Ozean gekommen. Das wäre eine Win-Win-Situation für Jette, für uns und für den Pazifischen Ozean, der ja, soweit ich weiß, keine Augen und keine Ohren hat. Ja? Also ich möchte hier an alle dementsprechenden NGOs appellieren. Das Geld habt ihr ja. Tut der Gesellschaft wenigstens einmal einen echten Gefallen. Ja, aber ansonsten hast du natürlich recht. Wirtschaft geht weg im Schnelldurchlauf.
Und Jette bleibt.
Ich gebe dann immer vor der Sendung Sendung kurz Wirtschaft ein bei X. Und dann gucke ich mal, was kommt. DAX-Konzerne streichen 30.000 Stellen, Autoindustrie besonders betroffen. VW kracht im E-Auto-Bereich in China ein, im ersten Halbjahr 25 minus 50,5%. China produziert aktuell mehr als die USA, Deutschland und Japan zusammen. Aber ich habe auch eine einzige gute Nachricht gefunden. Rheinmetall gibt Entwarnung, Panzer werden billiger.
Das freut mich sehr, weil ich hatte schon Sorge, dass mein Panzerkauf mich ruiniert. Aber jetzt weiß ich, mein Leo stelle ich mir für weniger Geld vor die Tür. Ja, so, so ist es.
Ich habe vor der Sendung das Stichwort Staatsquote eingegeben. Das ist auch interessant. Gut. Dann sieht man, dass wir uns in Deutschland vor allem mit uns selbst beschäftigen. Aber übrigens nicht nur in Deutschland, sondern wir liegen immer noch irgendwo im Schnitt. Es gibt auch Länder mit noch höherer Staatsquote. Also das ist eben auch so eine europäische Erfolgsstory, dass die Staaten sich vor allem mit sich selbst beschäftigen und sich selbst finanzieren. Ich glaube, das ist eben auch ein Zeichen für einen fast unaufhaltsamen Niedergang.
Ja, also die deutsche Staatsquote liegt ja immer so an der 50%-Grenze. Damit sind wir schon ziemlich führend. Danach kommen Bananenrepubliken und andere gescheiterte Staaten. Dass wir eine Staatswirtschaft haben, das ist lange klar. Bisher haben wir alle stillgehalten, aber so ein bisschen habe ich ja Hoffnung, dass es bald auch dem letzten Insassen aufgeht, weil da hat ja der BlackRock-Fritz etwas gemacht dieser Tage, was früher eine Riesenmedienhall gegeben hätte. Also hätte ein Bundeskanzler so einen Satz gesagt, dann hätten wir jetzt jede Menge Brennpunkte. Es gäbe Sonderdiskussionen und so, aber irgendwie passiert gar nichts. Aber Fritz Merz war auf Instagram. Also offensichtlich hat man ihm ein Profil zugelegt. Offensichtlich hat er da eine regelmäßige Kanzlerfragestunde. Und da hatte er, Zitat Apollo News, junge Bürger aufgefordert, frühzeitig privat für das Alter vorzusorgen. Auf den Staat allein solle man sich in Rentenfragen nicht verlassen, betonte er. Und das ist ja bei angesichts so Norbert Blüms Rente ist sicher und vertraut dem Staat. Das, Milena, ist doch eine Ansage. Oder da würde man sagen, als alter Opa zu meiner Zeit hätte das Welle geschlagen.
Ja, ich meine, vergangene Woche hat ja die Bundesregierung ein milliardenschweres Rentenpaket beschlossen. Ja. Und jetzt sagt Merz auf Instagram, was er davon hält in Wirklichkeit. Ja. Und im Grunde passt ja auch wunderbar die Überschrift in der Jungen Freiheit, Versorgungsausgaben für Staatsdiener explodieren. Ja. Das ist so richtig geil. Ja. Die Kosten für die Versorgung von Beamten und anderen Staatsdienern sind bereits jetzt hoch. Doch nun droht eine erhebliche Steigerung. Und das muss ich kurz vorlesen, weil es wirklich unfassbar ist. Kosteten im Jahr 2023 die Pensionen für Beamte, Richter und Soldaten etwa 6,8 Milliarden Euro, soll dieser Betrag bis Ende des laufenden Jahres auf 7,8 Milliarden ansteigen. Im Jahr 2060 sollen die jährlichen Kosten laut Berechnungen auf 25,4 Milliarden Euro steigen. Das geht aus dem aktuellen Versorgungsbericht des Bundesinnenministeriums hervor. Und was will die CDU dagegen machen? Der Lindemann, ne, der CDU Generalsekretär, der hat jetzt mal zaghaft vorgeschlagen, ja, vielleicht sollte man nicht alle Staatsbediensteten Beamten, also wir können ja weniger nehmen. Und dann ist der Beamtenbund natürlich explodiert und findet das skandalös. Und ich möchte mal eine Wette anbieten, ich glaube, da wird nicht viel passieren.
Was? Moment mal. Moment. Ich bin ja immer wieder, ich werde es nicht müde zu sagen, immer wieder angeekelt und fasziniert, dass in unserem Grundgesetz ja tatsächlich steht, Alexander, du fällst mir sofort im Rücken, wenn es nicht stimmt, dass unsere öffentliche Verwaltung nach den Zitat althergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zu organisieren ist. Daraus folgt dann übrigens mittelbar nach Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung auch das Recht jedes Beamten auf einen Amtstitel. Es kann also nicht sein, dass ein Beamter einfach ein Beamter ist. Nein, der muss auch immer Unterregierungsoberassistentenrat sein oder irgend sowas. Steht alles letztlich in der Verfassung. Und bevor wir das nicht ändern, ist auch Essig mit der Abschaffung dieses Riesenapparates, von dem man nach meiner Überzeugung mindestens 50% streichen muss, weil wir werden erdrückt unter einer Fettschicht von Staatsmarionetten, die auch kein Mensch braucht. Unsere Verwaltung funktionieren nicht. Wer das besichtigen möchte, soll bitte zu jeder beliebigen Zeit in ein Berliner Bürgeramt gehen, um sich das mal anzuschauen. Aber das ist nicht bezahlbar und wird sich nicht ändern, weil die Verfassung davor steht. Sehe ich das richtig?
Ja, na, also ich falle dir tatsächlich in den Rücken, lieber Paul, aber aus ganz anderen Gründen, als du vielleicht annimmst, dass du jetzt das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht zitierst, irritiert mich nachhaltig, ehrlich gesagt.
Ich wollte den Status quo illustrieren.
Wir haben ja inzwischen gelernt, schmerzlich gelernt, dass das, was da so steht in diesem Grundgesetz, nicht unbedingt ganz so gemeint sein muss, wie es mal reingeschrieben wurde. Und diejenigen, die dazu berufen sind, das auszulegen, auf die wir uns viele, viele Jahrzehnte haben verlassen können, also zwar immer ein bisschen schwankend, aber in der Tendenz schon verlassen können, die sind jetzt auch irgendwie zum Spielball der Politik geworden. Wieder Ironie aus, das waren sie eigentlich schon immer. Nein, also solange
wir Ironie.
In einem Land, ja, solange wir uns in einem Land aufhalten,
danke,
liebe Milena, in dem die Verfassungsrichter durch die Parteien bestimmt werden, das haben wir ja nun alle gesehen, ist das, da ist das Essig mit den Grundrechten. Das wird immer nur so lange halten, solange das zur jeweiligen Staatsräson passt. Und die ändert sich ja. Wenn es eben jetzt wichtig ist, Beamte an den Staat zu binden und Menschen da in großen Massen zu haben, die den Staat mit allem verteidigen, dann wird die Rente sicher sein für die Beamten und dann wird alles dafür getan werden, dass die ihr Geld bekommen, weil die sollen ja dann den Staat verteidigen. Und wenn das plötzlich nicht mehr interessant ist, dann ändern wir eben auch das. Das ist eben alles nicht mehr für die Ewigkeit. Davon müssen wir uns verabschieden.
Okay.
Das ist so nicht. Nichts ist ewig.
Alexander, jetzt habe ich tatsächlich nicht bemerkt, inwiefern du mir in den Rücken gefallen bist. Also ich muss sagen, von dir von hinten erdolcht zu werden, ist das sanfteste Gefühl, was ich seit langem hatte. Kannst du mir bitte öfter schön reinfallen?
Das ist doch schön. Ja, das ist doch toll.
Die Fähigkeit des Anwaltes.
Er hat gesagt, was von verabschieden, oder?
Was?
Ja. Er hatte was gesagt vom Verabschieden.
Ist das jetzt deine Art zu sagen, ich soll jetzt hier Schluss machen, oder?
Wir sind bei anderthalb Stunden.
Ja, ja, dann
um Gottes Willen. Mein Pudel jammert.
Ich habe, wie versprochen, aber für euch noch einen Hinweis, denn am Montag starten endlich unsere Geheimtreffen, die weltweiten Geheimtreffen der Delegitimierer, all der Menschen, die sich gemeinsam beraten wollen, wie wir diese Täter denn dann loswerden. Das mit entsprechendem Humor und guter Lebenseinstellung. Ab Montag könnt ihr auf paulbrandenburg.com euch verabreden, und zwar anonym, einfach mit einer E-Mail-Adresse, die ihr euch dafür beliebig zulegen könnt, ohne dass irgendetwas getrackt oder verfolgt werden. Wie ich schon weiß aus einigen ganzen gut informierten Kreisen entsprechender Behörden, hat das schon reichlich Aufmerksamkeit vom VS über alle möglichen anderen Instanzen verursacht. Und deswegen sage ich, trefft euch reichlich, macht mit und schaut euch auf paulbrandenburg.com an, wie ihr euch am Montag für solche Geheimtreffen eintragen könnt. Bis dahin bleibt mir nur festzustellen, was ich schon viel zu oft sagen musste. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Jens Spahn oder Karl Lauterbach, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Merz, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Alexander Christ und Milena Preradovic. Das war Nummer 203 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/Spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.